Und für welches Haus haben Sie sich entschieden? War es eher eins von denen, die viel hermachen? War es eins, was baufällig aussieht? Eins, was bunt ist oder eher unscheinbar? Eins, wo man von außen sieht, dass man da mal was dran tun müsste, damit es nicht irgendwann demnächst zusammenbricht? Pfusch am Bau, so der Titel des heutigen Gottesdienstes. Sie ahnen schon, dass dieses Hausbau und Lebenshausbau als Vergleich benutzt wird, dass es eigentlich darum geht, worauf man sein Leben baut. Wie kann man dabei pfuschen? Gibt es da Kriterien, die für alle gelten? Sie ahnen, dass der Vergleich nicht von uns kommt, sondern aus der Bibel. Da gibt's dieses Gleichnis, wo was im Text schon von dem Lied vorher verarbeitet wurde, dass ein Mensch sein Haus auf Sand baut und der andere auf Fels baut. Ich lese aus Matthäus 7, Vers 24. Wer diese meine Worte hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann, als er sein Haus baute. Er errichtete es auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten los und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer diese meine Worte hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann, als er sein Haus baute. Er errichtete es auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein, es fiel völlig in sich zusammen. Stellen Sie sich die beiden Häuser mal vor. Vor dem Sturm, nach dem Sturm. Nehmen Sie ruhig das, für das Sie sich vorher entschieden haben oder von dem Sie so ein vages Bild gewonnen haben. Ihr Lebenshaus, einmal im Sturm, einmal vor dem Sturm, einmal noch gebaut und einmal getroffen von den Winden. Vielleicht kommt Ihnen, wenn Sie sich das Haus am Sand vorstellen, ein Haus am Strand. Wir hatten vorher eins bei den Bildern dabei, das ein bisschen so aussah, wo man denkt, das ist schön, da zu wohnen, da möchte ich gern wohnen. Das ist eine schöne Umgebung, gute Strandlage. Was ist daran dumm? Ist es so eine Stelle, wo man merkt, irgendwie geht's beim christlichen Leben doch nicht drum, das Schönste auszusuchen, wirklich Spaß zu haben im Leben, sondern es geht darum, sich mit weniger zufrieden zu geben und auf die ewigen Werte zu gucken und deswegen das nicht so Schöne zu wählen? Wenn man den Text genauer anguckt, merkt man, dass es darum gar nicht geht. Das eine steht auf Sand, das andere auf Fels. Es steht nichts von Strand da, auch wenn das in dem Lied vorkommt, bau nicht zu nahe am Strand. Wenn Jesus solche Geschichten, solche Vergleiche erzählt hat, dann hat er das oft getan auf dem Hintergrund dessen, was er tagtäglich gesehen und erlebt hat. Da, wo die Leute gelebt haben, zu denen er gesprochen hat, Israel, gab es viel Felsen, wenig Wasser und viel Sand in der Wüste. Es ist gibt eine Besonderheit in diesem Gebiet, die man Wadi nennt. Sieht ungefähr so aus, an der Seite Felshänge, in der Mitte sandiger Grund. Kommt daher, weil etwa einmal im Jahr die Wetter bedingen, dass da ein riesen Unwetterstrom, Wasserstrom entlang fließt und dieses Tal formt, aushöhlt. An die Felsen ist das Wasser noch nicht rangekommen, deswegen stehen sie da noch so in die Mitte, wo dieser sandige Schlucht ist, da geht regelmäßig das Wasser durch. Wenn ich mir das vorstelle, dass das der Hintergrund war, auf dem Jesus dieses Gleichnis erzählt, dann klingt's anders als Strandlage oder schnöde Innenstadtlage oder so. Wer in so einem Gebiet auf den Sand in die Mitte baut, dem muss klar sein, das geht nicht gut, das hält nicht lang. Es ist nicht besonders schön, da zu wohnen, es ist nicht besonders komfortabel. Es ist nur klar, dass einmal im Jahr mindestens diese Wassermassen kommen werden und an das Haus donnern werden. In so einer Gegend ist irgendwie logisch, dass wer baut, dass er eher an die felsigen Hänge baut, vielleicht ein Stück weg von diesem Wadi, dafür sorgt, dass das Haus nicht eingerissen wird. Wem erzählt Jesus das eigentlich? Er geht offensichtlich davon aus, dass jeder seiner Zuhörer genug Sachverstand hat, zu entscheiden und es logisch zu finden, dass man nicht in den Sand baut mitten rein, sondern auf die Felshänge drumherum. Er redet zu Leuten, die ihm gefolgt sind, über längere Zeit. Wenn man guckt, wo dieses Gleichnis erzählt wird, ist es direkt im Anschluss an die sogenannte Bergpredigt. Da, wo Jesus zusammengefasst hat, was ihm insgesamt so wichtig ist, wie man mit Menschen umgehen soll, wie man mit seinen Worten umgehen soll, wie man mit Gott umgehen soll, wo man so ein bisschen erkennen konnte, was Jesus will, was sein Anspruch an die Menschen ist. Das hat lang gedauert und wer ganz zum Schluss, als er dann dieses Gleichnis erzählt hat, noch da geblieben war, bei dem kann man davon ausgehen, dass es jemand war, der es zumindest interessant fand, was Jesus zu bieten hat. Der zumindest drüber nachdenken wollte und der deswegen da geblieben war die ganze Zeit. Bei diesen Leuten appelliert jetzt Jesus nicht an die Begeisterung und sagt, toll, dass ihr so begeistert da geblieben seid, sondern er fragt sie ganz nüchtern nach ihrer sachlichen Einschätzung. Findet ihr es nicht logisch, dass man ein Haus nicht auf Sand baut in so ein Wadi, sondern auf Fels, dort wo es auch Überlebenschancen hat? Und offensichtlich geht er neben der Häuslebauerkompetenz auch davon aus, dass die Menschen das können, für ihr Lebenshaus den richtigen Grund zu wählen, dass sie da fähig sind, die richtige Umgebung auszuwählen, ihr Haus sicher zu bauen. So ein Haus auf Fels, was nicht bedroht ist vom nächsten Wassersturm, der kommt, stelle ich fest, hat vieles, was sich viele Menschen wünschen. Ich selber finde es attraktiv. Ich möchte nicht nächstes Jahr überlegen müssen, wie mein Lebenskonzept neu aussehen kann, wenn alles zusammengebrochen ist. Ich möchte was, was aushält, was durchhält, was mich möglichst lang begleitet, wo ich wirklich sicher drin sein kann. Mit Leuten, denen ich beruflich begegne in der Bahnhofsmission, habe ich es öfters mit Leuten zu tun, die im Moment gerade vor den Trümmern ihres Lebens stehen oder zumindest ein Teil ihres Lebens zusammengebrochen ist und sie neu überlegen, wie kann ich das zusammensetzen, wie kann ich irgendwie eine Behausung für meinen ganzen Menschen bauen, die sicher ist. Und ich finde es relativ eine Gemeinsamkeit von fast allen Leuten, dass sie ein Gebäude sich wünschen von Lebensüberzeugungen, Wertmaßstäben, auch wenn sie das nicht so ausdrücken würden, das nicht von jedem Wolkenbruch, von jeder Unsicherheit in Frage gestellt wird. Ein Lebenshaus, das Sicherheit gibt, das Bestand hat, da wo man weiß, das Haus ist auch Stürmen gewachsen. Wie geht's Ihnen da? Kennen Sie solche Gedanken, dass Ihr Lebenshaus stabil sein soll, dass Sie möchten, auch durch Stürme, dass es erhalten bleibt, dass Sie das, wofür Sie sich entschieden haben, auch durchtragen kann? Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Häuslebauern. Von der Formulierung her ist es ziemlich ähnlich, was beiden passiert. Nämlich, es kommt dieser Sturm und die Wassermassen. Jetzt ist man schnell dazu geneigt zu denken, aha, Bibel, es geht darum, dass der eine nicht auf Gott hört und der andere hört auf Gott und dem geht's hinterher gut und dem, der nicht auf Gott hört, der wird schon sehen, der wird irgendwann, dem wird alles wegschwimmen. Wenn man den Text genauer anguckt, merkt man, dass es darum hier nicht geht. Es gibt diese Unterscheidungen, aber nicht an dieser Stelle. An dieser Stelle redet Jesus eben zu diesen Leuten, die da geblieben sind, die ihn hören wollten und die bereit waren, das zu akzeptieren oder zumindest interessant, vielleicht auch gut fanden, was er zu sagen hatte. Die Grenzmarkierung verläuft jetzt an anderer Stelle, nämlich daran, ob die Leute bereit sind, auch zu tun, auch danach zu leben, was sie da gehört haben. Vielleicht sind die Zuhörer damals uns Gottesdienstbesuchern gar nicht so unähnlich. Irgendwie, warum auch immer Sie heute früh sich auf den Weg hierher gemacht haben, vielleicht war auch was dabei von jemand recht machen wollen oder gezwungen worden sein oder so. Aber vermutlich war es bei den meisten eher was von, irgendwie will ich mehr über Gott lernen, will ich mehr darüber mitkriegen, wie die Christen das sehen, will ich mehr erleben mit Gott, will da was Neues dazu lernen. Und Jesus sagt zu den Leuten damals, vermutlich würde er es auch zu uns heute sagen, gut, dass ihr da seid, ich habe euch noch was zu sagen ganz am Schluss. Gut, dass ihr das alles angehört habt, gut, dass ihr so viel schon mitgekriegt habt, gut, dass ihr noch nicht weggelaufen seid, noch nicht gesagt habt, nee, ist nichts für mich, ich suche was anderes. Aber er sagt dann eben, es gibt jetzt, wenn ihr weggeht von hier, gibt's die, die tun werden, die wirklich umsetzen werden, was sie gehört haben, und es gibt die, die nicht tun werden. An einer anderen Stelle gibt's diese Unterscheidung auch, und ich habe diesen Text mal aufgeschrieben, weil ich finde, dass der sehr anschaulich ist, was es bedeutet, entweder zu tun oder nicht zu tun. Da sagt Jakobus, ein Briefeschreiber im Neuen Testament, hört das Wort nicht nur an, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer das Wort hört, aber nicht danach handelt, ist wie jemand, der sich im Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, geht weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Ganz anders, wenn es jemand in die Tat umsetzt. Ein solcher Mensch wird glückselig sein in dem, was er tut. Glückselig. Klingt gut, oder? Um diese Glückseligkeit betrügen wir uns selbst, wenn wir die guten Worte nur hören, aber hinterher unser Leben davon nicht prägen lassen, unseren Alltag davon nicht beeinflussen lassen. Und wie man Jesus so kennt, erzählt er dieses Gleichnis nicht, um irgendwie eine Keule zu schwingen, mit dem Zeigefinger zu wackeln und zu sagen, so schwer kann es doch nicht sein, jetzt streng dich doch mal an, sondern es geht ihm mehr um diese grundlegende Entscheidung. Er redet nicht rein, welche Fenster eingebaut werden sollen, wie die Zimmeraufteilung im Haus sein sollen. Aber er guckt, überleg dir doch, bild dir selber dein Urteil. Nimm doch ernst, was du selber eigentlich wichtig und richtig findest. Nimm dich doch ernst und mach dann was draus. Setz es um. Und wenn jemand das anfängt, dann ist er wie der Mensch, der sich im Spiegel sieht und dann eben was Gestalt gewinnt in seiner Umgebung, weil er was erkannt hat, weil ihm was wichtig geworden ist und nicht einer, der einfach vorbeiläuft. Der Mensch, der tut, wird glückselig sein in dem, was er tut. Tun oder nicht tun, das ist also der Punkt bei diesem Gleichnis von den Häuslebauern, nicht fromm oder nicht fromm oder irgend sowas. Neben dem Tun gibt's laut diesem Gleichnis nur das Nicht-Tun. So ein bisschen Tun gibt's nicht. Es gibt wirklich nur den einen, dessen Haus stehen bleibt, und den anderen, dessen Haus nicht stehen bleibt. Tun wollen irgendwann und dann doch nicht tun, ist Nicht-Tun. Über das Tun nachdenken, drüber diskutieren, es wichtig und richtig finden und dann doch nicht anfangen, ist nicht tun. Ist nicht mehr als der einfach gar nichts tut. Klingt nach Perfektionsanspruch für manche von Ihnen, klingt danach, als ob man es eigentlich gar nicht wirklich schaffen kann, weil so ein hoher Anspruch ist, wer kann schon tun, was Jesus sagt, wer kann schon komplett so leben, wie er denkt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, das sehen wir an anderen Stellen, aber es geht darum, dieses Anfangen zu tun. Es geht darum, dass ich den ersten Schritt tue und dann weitersehe, dass ich das, was mir im Moment wichtig geworden ist, von dem, was Gottes Anspruch an mein Leben ist, was Gottes Idee für mein Leben ist, dass ich da wirklich anfange, den ersten Schritt, die nächste Konsequenz zu legen und nicht wegzulaufen und zu vergessen, was mir da eigentlich wichtig war. Es ist zurzeit so eine Postkarte populär geworden, wo draufsteht, loslaufen, hinfallen, Krone richten, weitergehen. So, das ist ein gutes Motto, könnte aus der Bibel stammen, auch wenn es da nicht drin steht. Loslaufen, ganz wichtig, dass es nicht ungetan bleibt. Hinfallen, möglich, kein Perfektionsanspruch. Aufstehen, wichtig, damit es weitergehen kann. Krone richten, sich nicht davon fertig machen lassen, was alles nicht geklappt hat, weitergehen. Ja. Eine interessante Gemeinsamkeit zwischen den beiden Häusern ist dann, dass beide in den Sturm geraten. Und ich weiß nicht, woran Sie denken, wenn Sie dieses Stürme, Lebensstürme hören. Es könnten äußere Bedrohungen sein, sowas wie Arbeitsplatzverlust oder was ist, wenn meine Finanzen nicht mehr ausreichen, wenn ich existenziell bedroht bin, plötzlich. Es könnten Schicksalsschläge sein, was auch immer Sie darunter verstehen, was von außen auf einen einstürmt, wo einem was passiert, mit dem man nicht klarkommt, was einem zu viel ist. Vielleicht denken Sie auch an die sozialen Stürme, wo Freundeskreise durcheinander gewirbelt werden, wo vielleicht Beziehungen, Familien auseinanderbrechen, wo man allein da steht, wo man eigentlich schon dachte, ich hab's gefunden und ich bin jetzt sicher in meinen Bezügen. Vielleicht denken Sie auch an die inneren Stürme, wo man gar nicht so recht weiß, warum, aber irgendwie weiß man nicht mehr, was man glauben soll, wie man glauben soll, was man denken und fühlen soll. Ich glaube, dass bei unterschiedlichen Menschen die Art der Stürme sehr unterschiedlich sind, dass die Zeit, in der sie kommen, die Lebensphase unterschiedlich sein können, dass die Inhalte, die Themen unterschiedlich sein können und dass die Heftigkeit unterschiedlich sein kann. Manch einer denkt vielleicht, mir geht's so gut, mir ist das alles noch gar nicht passiert, ich weiß nicht, was ich dann tun würde. Der andere denkt, mich hat's ganz schön hart erwischt, ich habe irgendwie ganz schön viel an Stürmen schon mitgekriegt im Leben. Wie dem auch sei, für beide gilt, dass wenn das Unwetter losbricht, dass der eine, der sein Haus auf Fels gebaut hat, dass der sicheren Grund unter den Füßen hat. Dass der andere, der auf Sand gebaut hat, erleben muss, wie sein ganzes Haus weggespült wird. Beiden steht das Wasser bis zum Hals. Also für beide ist es nicht irgendwie eine angenehme Zeit, die sie da erleben. Beide können nicht rausgehen, können sich nicht entfalten. Beide haben Angst, gehe ich mal von aus. Der eine vielleicht mit diesem tieferen Wissen, dass es okay ist, dass Gott gut ist, dass es irgendwie Bestand haben wird, dass nicht alles zusammenbrechen wird, weil jetzt nur diese äußeren Stürme losgebrochen sind. Der andere, der wirklich um sein Fortbestehen bangen muss. Entscheidend für den Ausgang ist also nicht, wie heftig die Stürme sind oder welche Art sie sind, sondern nur davon abhängig, auf welchen Grund jemand gebaut hat. Ob jemand gesagt hat, Felsen soll mein Haus stehen oder ich baue in den Wadi, weil es gerade mal naheliegend ist oder so. Ein Sturm unseres Lebens, der uns vielleicht nicht zuerst einfällt, wird in der Bibel noch genannt. Oft werden so die letzten Tage oder die ersten Tage nach unserem Tod als besonderen Sturm in unserem Leben bezeichnet. Wenn wir mal vor Gott stehen, dass das ein Sturm ist, wo manche Häuser zerbrechen, wo andere Häuser stehen bleiben. Wenn das hier der Punkt ist, sicher ist es ein Punkt davon, dann gilt auch da die Zusage dem, der auf Fels gebaut hat, der angefangen hat zu tun, der aufgestanden ist, der weitergegangen ist, dass dieses Haus stehen bleibt. Letztlich ermutigt uns das Gleichnis also zu mehr persönlicher Sicherheit. Dazu, dass wir den Teil, den wir tun können, den wir beitragen können zu einem festen, stabilen Haus, dass wir den auch tun. Martin Luther hat mal einen prägnanten Satz gesagt, den ich mal zitieren will. Die Worte Gottes sind nicht Lese, sondern Lebe-Worte. Sie bilden stets eine Weisung und müssen praktiziert werden. Sie sind Maß und Richtung gebend für unser Verhalten. Die Worte Gottes sind nicht Lese, sondern Lebe-Worte. Ist eine gute Zusammenfassung von vielen Gedanken. Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie darüber nachdenken, was in die Tat umzusetzen, was Ihnen von Gott her wichtig geworden ist? Dem einen vielleicht Fragen von Selbstdisziplin, dem anderen Fragen Umgang, faires Konsumverhalten, dem nächsten Dinge wie, ich sollte meine Zunge besser zügeln. Ich glaube, wenn wir diese erstgenannten Dinge, wenn uns die einfallen, dann stellt sich oft eine tiefe Falte auf unserer Stirn. Wir strengen uns sehr an und denken, okay, ich habe es schon 100 Mal probiert, aber ich werde es jetzt zum 101. Mal anpacken, dass ich das wirklich jetzt mal in meinem Leben, dass ich hier wirklich mal einen Schritt mache und anders leben kann. Ich glaube, es macht Sinn, diese Sachen, die einem zuerst einfallen, mal hinten anzustellen. Nicht, dass die nicht wichtig wären, keine Berechtigung hätten, aber für heute, glaube ich, ist es gut, mal das anzugucken, was einem als zweites einfällt. Vielleicht gibt es da Dinge, die Sie mit einem guten Leben in Gottes Sinn in Verbindung bringen, wo Sie wirklich Lust drauf haben. Wo Sie denken, ja, das ist was, das würde mich bereichern. Das will ich eigentlich schon so lang und irgendwie ist es noch nicht gekommen. Oder mir ist es überhaupt auch erst jetzt bewusst geworden und jetzt kann ich die Weichen legen, was umzusetzen. Ich glaube, es ist gut, heute mit diesen Sachen, die einem als zweites einfallen, anzufangen, weil die eine höhere Erfolgschance haben, einfach weil die Umsetzungsquote wahrscheinlich höher ist als bei den Riesenthemen, an denen man schon seit Ewigkeiten rummacht und sicher auch noch eine Weile rummachen sollte. Genau. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt Ihnen ein Zitat von Bonhoeffer anbeamen. Sie werden gleich Musik hören und haben Zeit, sich diese Aussage durchzulesen, wo er drüber spricht, wie das sein kann, mit Gott sein Haus auf Fels zu bauen. Sie können gucken, was Ihnen in den Sinn kommt, was Ihnen an konkreten Dingen einfallen, die Sie heute anpacken wollen, was die größeren Bausteine sind, wo Sie vielleicht Fachleute zu brauchen, um irgendwelche Schäden von vergangenen Stürmen wieder zu reparieren und entschieden weiterzukommen. In diesem Sinn wünsche ich uns allen eine gute neue Woche mit vielen guten Erfahrungen, mit vielen Dingen, die wir anpacken können, unser Haus auf Stein zu bauen.